ARD Sounds.
I thought this is a very weird book because you can read it like a story.
Ich fand es ein sehr merkwürdiges Buch. Sie können es als Story lesen. Aber was will Emily Bronte denn damit sagen? Mit Horrorelementen im normalen Leben? Und ich dachte, ich selbst würde gern ein Buch schreiben, das so seltsam ist, dass die Leute 200 Jahre später immer noch darüber sprechen.
So weird, people are talking about it 200 years later.
Dieses sehr merkwürdige Buch ist Sturmhöhe, Wuthering Heights von Emily Bronte. Vor kurzem zum zigsten Mal verfilmt worden, diesmal mit Margot Robbie. Sturmhöhe ist nicht nur ein Buch, das vom Kino geliebt wird, sondern auch eins, das uns Leserinnen und Leser seit 1847 und bis heute aufwühlt.
Er warf sich mit ihr in den nächsten Sessel. Und als ich hastig herbeieilte, um zu sehen, ob sie in Ohnmacht gefallen war, knurrte er mich an, schäumte wie ein tollwütiger Hund und zog sie in gieriger Eifersucht an sich. Ich hatte nicht das Gefühl, es noch mit einem Geschöpf meiner Spezies zu tun zu haben. Er schien mich nicht mehr zu verstehen, wenn ich mit ihm sprach. Und so trat ich zurück und hielt völlig fassungslos den Mund.
Hier im Literaturpodcast Buchgefühl, nachher ausführlicher, eine der dramatischsten Szenen aus diesem Klassiker, aus Sturmhöhe von Emily Bronte. Und eingeladen habe ich mir dazu die niederländische Schriftstellerin Anjet Danje. Sie hat sich sehr intensiv beschäftigt mit den vielen Rätseln, die Emily Bronte uns so aufgibt. Und außerdem hat Anjet es geschafft, wie sie das ja wollte, wie wir gerade gehört haben, ein eigenes, neues, auch sehr merkwürdiges Buch über Emily, Cathy und all die anderen zu schreiben. Willkommen bei Buchgefühl hier in ARD Sounds. Ich bin Judith Heidkamp. Als erstes habe ich Anjet Danje danach gefragt, wie es denn kam, dass sie sich so intensiv mit Emily Bronte und ihrem Roman Sturmhöhe auseinandergesetzt hat, dass sie dann sogar eben einen eigenen Roman dazu geschrieben hat. Und die Antwort war, dass die Faszination für die Bronte-Schwestern schon in der Kindheit begann, aber zuallererst hat Anjet Danje damals ein Buch von Emilys Schwester Charlotte gelesen. Das war nämlich als Roman ein bisschen mehr so, wie man das als Leserin so erwartet.
Ich war auf der Highschool, als ich Jane Eyre gelesen habe. Und ich habe mich in das Buch verliebt. Und dann habe ich viele Bücher der Brontes gelesen. Aber ich mochte Jane Eyre lieber, weil es so romantisch ist. Die Figuren in Sturmhöhe sind weird. Und viel später, als meine Eltern starben, sehnte ich mich nach meiner Kindheit und hatte Sorge, dass die Bronte-Bücher sich als kitschig oder kindisch erweisen würden. Aber nein, ich liebe Jane Eyre immer noch. Und Sturmhöhe sehe ich jetzt durch die Augen einer Schriftstellerin. Das ist ein sehr merkwürdiges Buch. Sie können es als Story lesen. Aber was will Emily Bronte damit sagen? Mit Horrorelementen im normalen Leben? Ich habe viel darüber gelesen. Und ich dachte, ich selbst würde gerne ein Buch schreiben, das so seltsam ist, dass die Leute 200 Jahre später immer noch darüber sprechen.
Also da ist Heathcliff, das Findelkind, das sich immer benachteiligt fühlt. Cathy, die mit Heathcliff unzertrennlich zu sein scheint und dann doch den reichen Nachbarssohn heiratet. Und nachdem das alles zur größtmöglichen Zerstörung geführt hat, geht's um die nächste Generation, geht das Leben weiter. Finden Sie die Figuren in Sturmhöhe heute immer noch weird?
Well, it's realistic, perhaps more realistic than Jane Eyre, but not all people are likable, I think.
Ja, aber realistischer als bei Jane Eyre. Es sind nicht alle Menschen sympathisch. Ob Emily sie so haben wollte oder nicht, keine Ahnung. Das ist das Besondere an Sturmhöhe. Man weiß es nicht.
Nellie, the maid, and then she tells a story to Mr. Lockwood, a visitor there.
Verschiedene Personen erzählen. Nelly, das Dienstmädchen, erzählt die Geschichte Mr. Lockwood. Andere Leute erzählen Nelly etwas. Nirgendwo sagt Emily Bronte dir, dies hier stimmt, alles andere ist Unsinn. Sie schreibt einfach auf, was all diese Leute sagen.
I don't know. And that was really weird in the 19th century, because all the books in the 19th century had a moral.
Dabei hatten im 19. Jahrhundert alle Bücher eine Moral. Jane Eyre etwa, sie heiratet den Mr. Rochester, nachdem er blind wurde und seine Fehler erkannt hat. Aber in Sturmhöhe. Du weißt es einfach nicht. Bis heute reden Leser und Wissenschaftler darüber, weil sie es einfach nicht wissen, worum es in dem Buch geht.
Und es wird einem auch nicht so einfach gemacht, sich mit den Figuren zu identifizieren.
Ja, das auch. Ja. Identify with Heathcliff and Cathy in the first half of the book.
Ich identifiziere mich schon mit Heathcliff und Cathy im ersten Teil des Romans. Bei den Verfilmungen geht es ja auch immer nur um die erste Hälfte, die zweite wird vergessen. Dabei ist sie sehr wichtig. Emily Bronte wusste, was sie erzählen wollte. In der ersten Hälfte ist viel Tumult und alle sind sehr emotional und es geschehen große Dinge. Und dann, in der zweiten Hälfte, beruhigt sich das Buch immer mehr. Und am Ende ist alles in Ordnung.
Das würde ja heißen, dass Emily Bronte besonders auch das danach erzählen wollte. Die Auswirkungen, die es für die Nachkommen hat, wenn Menschen so extrem ihren Gefühlen nachgeben.
I think her message was,
ich glaube, ihre Botschaft war, dass es nicht gut ist, in Extremen zu leben. Vielleicht war die Natur ihr Gott. In der Natur kann am Anfang alles sehr emotional und extrem sein. Und dann sorgt die Natur dafür, dass es sich beruhigt. Und dann ist alles in Ordnung. Wie beim Ausbruch eines Vulkans. Und dann leben alle weiter.
Dann nähern wir uns mal etwas dem Vulkan und gehen in die karge Moorlandschaft Yorkshires, in der Emily Bronte diesen Roman spielen lässt. Es gibt ja wenige Klassiker, in denen mehr Herzen gebrochen werden als Sturmhöhe. Wir gehen an diese Stelle Ende der ersten Hälfte, eben war schon die Rede davon, wo die meisten Filme eben bald Schluss machen. Catherine in ewiger Leidenschaft und Rachsucht, verbunden mit ihrem Adoptivbruder Heathcliff, hat nicht ihn, sondern den reichen Edgar Linton geheiratet. Und um ihr weh zu tun, ist Heathcliff dann mit Edgars Schwester durchgebrannt. Aber jetzt ist Catherine schwanger und todkrank und Heathcliff kommt zurück. Es liest Irina Wanka.
Mrs. Linton saß, wie gewöhnlich, in einem weiten weißen Kleid mit einem dünnen Tuch über den Schultern in der Nische am offenen Fenster. Ihr dichtes, langes Haar war zu Beginn der Krankheit etwas gekürzt worden und fiel jetzt in schlichten, natürlichen Locken über Schläfe und Nacken. Wie ich Heathcliff gesagt hatte, war ihr Äußeres sehr verändert. Aber wenn sie ruhig war, schien in dem Wandel eine übernatürliche Schönheit zu liegen. Das Blitzen in ihren Augen war einer verträumten und melancholischen Sanftmut gewichen. Sie schienen nicht mehr die Gegenstände ihrer Umgebung zu betrachten, sondern weit, weit hinaus in die Ferne zu blicken, man möchte sagen, in eine andere Welt. Dazu noch die Blässe ihres Gesichts, das nicht mehr so abgezehrt wirkte, seit sie wieder runder geworden war, und der sonderbare Ausdruck, der ihrem Gemütszustand entsprang, beides steigerte noch die mitfühlende Anteilnahme, die sie erweckte, wenn es auch schmerzlich an die Ursache denken ließ. In meinen Augen, und ich denke in den Augen eines jeden, der sie sah, strafte dies unweigerlich die greifbareren Anzeichen ihrer Genesung Lügen und ließ erkennen, dass sie dem Tode geweiht war. Vor ihr auf dem Fenstersims lag ein aufgeschlagenes Buch, und der kaum spürbare Wind blätterte von Zeit zu Zeit in den Seiten. Ich nehme an, Linton hatte es dorthin gelegt, denn sie suchte sich nie mit Lesen oder irgendeiner anderen Beschäftigung zu zerstreuen, und er bemühte sich so manche Stunde, ihre Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand zu lenken, der ihr früher Vergnügen bereitet hatte. Sie erriet seine Absicht, und wenn sie in guter Stimmung war, ertrug sie geduldig seine Bemühungen und gab bloß hin und wieder zu verstehen, wie nutzlos sie waren, indem sie einen gelangweilten Seufzer unterdrückte
und ihm schließlich mit dem traurigsten Lächeln und mit Küssen Einhalt gebot. »Hier ist ein Brief für Sie, Mrs. Linton«, sagte ich und schob ihn ihr sachte in die Hand, die auf ihrem Knie ruhte. »Sie müssen ihn gleich lesen, denn ich muss die Antwort überbringen. Soll ich das Siegel erbrechen?« »Ja«, antwortete sie, ohne ihren Blick zu wenden. Ich öffnete ihn, er war sehr kurz. »Und jetzt«, fuhr ich fort, »lesen Sie.« Sie zog ihre Hand zurück und ließ ihn fallen. Ich legte ihn wieder in ihren Schoß und wartete, dass es ihr gefallen würde, einen Blick darauf zu werfen. Doch dies dauerte so lange Zeit, dass ich schließlich fortfuhr, »Soll ich ihn vorlesen, gnädige Frau? Er ist von Mr. Heathcliff.« Da war ein Zucken zu erkennen, der dunkle, beunruhigende Anflug einer Erinnerung und das Bemühen, ihre Gedanken zu ordnen. Sie nahm den Brief und schien ihn zu überfliegen, und als sie bei der Unterschrift angelangt war, seufzte sie auf. Dennoch merkte ich, dass sie seinen Sinn nicht erfasst hatte, denn als ich sie darum bat, mir zu sagen, wie ihre Antwort laute, deutete sie nur auf den Namen und warf mir einen erwartungsvollen, zugleich weinerlichen und fragenden Blick zu. »Nun, er wünscht, Sie zu sehen«, sagte ich, da ich daraus schloss, sie bedürfe einer Erklärung. »Er ist gerade im Garten und wartet ungeduldig, welche Antwort ich ihm bringe.« Noch während ich so sprach, sah ich unten im sonnigen Gras einen großen Hund liegen, der die Ohren spitzte, als wollte er bellen, sie aber dann wieder anlegte und durch ein Schwanzwedeln zu erkennen gab, dass sich jemand näherte, den er nicht als Fremden betrachtete. Mrs. Linton beugte sich vor und lauschte atemlos. Einen Augenblick später hörte man Schritte in der Halle. Das offene Haus war eine zu große Versuchung für Heathcliff gewesen. Er musste hinein, zumal er wahrscheinlich angenommen hatte, ich würde mein Versprechen nicht halten und daher wohl entschlossen war, sich nur auf seine eigene Kühnheit zu verlassen. Mit gespannter Erwartung blickte Catherine zur Tür. Er fand nicht sogleich das richtige Zimmer, und sie machte mir ein Zeichen, ich solle ihn hereinholen. Doch noch ehe ich an der Tür war, hatte er das Zimmer schon gefunden, war mit ein, zwei Sprüngen an ihrer Seite und schloss sie fest in seine Arme. Während der nächsten 5 Minuten sprach er kein Wort, lockerte auch nicht seinen Griff und bedeckte sie mit mehr Küssen, als er wohl je in seinem Leben verschenkt haben mochte. Aber meine Herrin hatte ihn zuerst geküsst, und ich sah deutlich, dass er ihr kaum ins Gesicht sehen konnte, ohne Todesqualen zu leiden. Sobald er sie erblickt hatte, wusste er ebenso gut wie ich, dass es keine Hoffnung auf Heilung mehr gab, dass ihr Schicksal besiegelt, dass sie zum Tode verurteilt war. »Oh, Casey, oh mein Leben, wie soll ich das ertragen?« waren seine ersten Worte, und er sprach sie in einem Ton, der seine Verzweiflung nicht zu verbergen suchte. Und dann starrte er sie mit solchem Ernst an, dass ich schon erwartete, allein die Eindringlichkeit seines Blickes müsste ihm die Tränen in die Augen treiben. Doch sie brannten nur vor Schmerz, blieben aber trocken. »Was soll das?« sagte Catherine, lehnte sich zurück und erwiderte seinen Blick mit plötzlich umwölkter Stirn, denn ihre Stimmung war wie ein Fähnchen im Wind ihren ständig wechselnden Launen unterworfen. »Du und Edgar, ihr habt mir das Herz gebrochen, Heathcliff. Und nun kommt ihr beide zu mir, um eure Tat zu bejammern, als ob ihr diejenigen wäret, die man bemitleiden sollte. Ich werde dich nicht bemitleiden, bestimmt nicht. Du hast mich getötet, und es ist dir prächtig bekommen, nehme ich an. Wie stark du bist. Was meinst du? Wie viele Jahre wirst du noch leben, wenn ich nicht mehr sein werde?« Heathcliff hatte sich, um sie zu umarmen, vor ihr auf ein Knie niedergelassen. Er versuchte aufzustehen, aber sie packte ihn bei den Haaren und drückte ihn nieder. »Ich wünschte, ich könnte dich festhalten«, fuhr sie voll Bitterkeit fort, »bis wir beide tot wären. Ich würde mich nicht darum scheren, wie sehr du leidest. Deine Leiden sind mir gleichgültig. Warum solltest du auch nicht leiden? Ich leide ja auch. Wirst du mich vergessen? Wirst du glücklich sein, wenn ich unter der Erde bin? Wirst du in 20 Jahren sagen, das ist das Grab von Catherine Earnshaw? Ich habe sie einst geliebt vor langer Zeit und war verzweifelt, als ich sie verlor, aber das ist vorbei. Ich habe seither viele andere geliebt. Meine Kinder sind mir teurer, als sie es mir jemals war. Und wenn ich sterbe, werde ich mich nicht darauf freuen, zu ihr zu kommen, sondern traurig sein, dass ich meine Kinder verlassen muss. Wirst du so sprechen, Heathcliff? Willst du mich so lange quälen, bis ich ebenso wahnsinnig bin wie du?« rief er zähneknirschend und riss seinen Kopf mit einem Ruck los. Die beiden boten einem unbeteiligten Beobachter ein befremdliches und schauerliches Bild. In ihrem Eifer stand sie auf und stützte sich auf die Sessellehne. Auf diese flehentliche Bitte hin wandte er sich zu ihr um und zeigte ein Bild völliger Verzweiflung. Seine weit geöffneten und jetzt auch tränenfeuchten Augen warfen ihr wilde Blitze zu. Seine Brust hob und senkte sich krampfhaft. Einen Augenblick noch verharrten sie so. Und wie sie zueinander fanden, habe ich kaum sehen können. Catherine machte einen Schritt auf ihn zu, und er fing sie auf und hielt sie so fest umklammert, dass ich glaubte, meine Herrin werde aus dieser Umarmung nicht lebend freikommen. In der Tat schien es mir, als habe sie sofort das Bewusstsein verloren. Er warf sich mit ihr in den nächsten Sessel, und als ich hastig herbeieilte, um zu sehen, ob sie in Ohnmacht gefallen war, knurrte er mich an, schäumte wie ein tollwütiger Hund und zog sie in gieriger Eifersucht an sich. Ich hatte nicht das Gefühl, es noch mit einem Geschöpf meiner Spezies zu tun zu haben. Er schien mich nicht mehr zu verstehen, wenn ich mit ihm sprach. Und so trat ich zurück und hielt völlig fassungslos den Mund. Schon bald wurde ich etwas beruhigt, da Catherine sich regte. Sie hob ihren Arm, um seinen Nacken zu umschlingen und ihre Wange an die seine zu schmiegen, während er sie in den Armen hielt, woraufhin er sie mit stürmischen Liebkosungen bedeckte und verzweifelt ausrief: »Jetzt lässt du mich erkennen, wie grausam du gewesen bist, grausam und falsch. Warum hast du mich verschmäht? Warum hast du dein eigenes Herz verraten, Cassie? Ich finde kein Wort des Trostes. Du hast es verdient. Du hast dich selbst getötet. Ja, du magst mich wohl küssen und weinen und mir Küsse und Tränen entlocken. Sie werden dich vernichten, dich verdammen. Du hast mich also geliebt. Und mit welchem Recht hast du mich dann verlassen? Mit welchem Recht? Antworte mir. Etwa wegen deiner armseligen Zuneigung für Linden? Weder Elend, Erniedrigung und Tod, noch irgendeine der Plagen, die Gott oder Satan uns geschickt haben könnten, hätten uns je zu trennen vermocht. Du aber hast es aus freien Stücken getan. Ich habe dir nicht das Herz gebrochen. Du hast es selbst getan. Und damit hast du auch das meine gebrochen. Umso schlimmer für mich, denn ich bin stark. Will ich denn leben? Was wird das für ein Leben sein, wenn du, oh Gott, würdest du leben wollen, wenn deine Seele im Grabe liegt? Lass mich, schluchzte Catherine. Sollte ich Unrecht getan haben, so sterbe ich dafür. Es ist genug. Auch du hast mich verlassen, aber ich werde es dir nicht vorhalten. Ich verzeihe dir, so verzeihe du mir auch. Es ist schwer zu verzeihen und dabei in diese Augen zu schauen und diese abgezehrten Hände zu spüren, antwortete er. Küss mich noch einmal, aber lass mich nicht deine Augen sehen. Ich verzeihe dir, was du mir angetan hast. Ich liebe meinen Mörder, aber den deinen, wie könnte ich?
Sie schwiegen, ihre Gesichter aneinander geschmiegt und einer gebadet in den Tränen des anderen. Zumindest vermute ich, dass sie alle beide weinten, denn anscheinend konnte Heathcliff bei einem derartigen Anlass doch weinen. Mir wurde indes recht unbehaglich zumute, denn der Nachmittag war schon weit fortgeschritten. Der Mann, den ich fortgeschickt hatte, kam von seiner Besorgung zurück, und im Schein der letzten Strahlen, welche die untergehende Sonne von Westen über das Tal sandte, konnte ich erkennen, wie sich eine immer dichtere Menge aus dem Kirchenportal von Gimmerton hervordrängte. »Der Gottesdienst ist zu Ende«, verkündete ich. »Der gnädige Herr wird in einer halben Stunde wieder hier sein.« Heathcliff murmelte einen Fluch und drückte Catherine noch fester an sich. Sie rührte sich nicht. Kurz darauf bemerkte ich, dass eine Gruppe von Dienstboten die Straße heraufkam und auf den Wirtschaftsflügel zusteuerte. Mr. Linton folgte nicht weit hinter ihnen. Er öffnete selbst das Tor und schlenderte gemächlich den Weg herauf. Wahrscheinlich genoss er den herrlichen Nachmittag, der mild nach Sommer duftete.
»Jetzt ist er hier«, rief ich aus, »um Himmels Willen, machen Sie, dass Sie schnell hinunterkommen. Auf der Vordertreppe wird Ihnen niemand begegnen. Beeilen Sie sich und verstecken Sie sich unter den Bäumen, bis er wirklich im Haus ist.« »Ich muss gehen, Cathy«, sagte Heathcliff und suchte, sich aus ihren Armen zu befreien. »Aber wenn ich noch am Leben bin, werde ich dich wiedersehen, bevor du eingeschlafen bist. Ich werde mich keine 10 Schritte von deinem Fenster entfernen.« »Du darfst nicht gehen«, antwortete sie und hielt ihn mit all den Kräften, die ihr noch geblieben waren. »Das darfst du nicht, sage ich dir.« »Nur für eine Stunde«, bat er inständig. »Nicht für eine Minute«, erwiderte sie. »Ich muss. Linton wird gleich hier oben sein«, beharrte der Eindringling, der allmählich unruhig wurde. Er wollte sich erheben, seine Finger mit Gewalt aus Catherines Griff befreien, doch sie klammerte sich keuchend an ihn und ihre Züge drückten eine verzweifelte Entschlossenheit aus. »Nein«, kreischte sie, »oh, geh nicht, das ist das letzte Mal. Edgar wird uns nichts tun, Heathcliff, ich werde sterben.« »Zum Teufel mit diesem Narren, da ist er schon«, rief Heathcliff und sank auf seinen Stuhl zurück. »Sei still, mein Liebes, sei still, Catherine, ich bleibe hier. Wenn er mich so erschießen würde, mit einem Segen auf den Lippen würde ich mein Leben aushauchen.« Und wieder hielten sie sich eng umschlungen. Ich hörte meinen Herrn die Treppe heraufkommen, mir rann der kalte Schweiß von der Stirn. Bei all meiner Aufregung bemerkte ich mit wahrer Freude, dass Catherines Arme schlaff heruntergefallen waren und ihr Kopf zur Seite hing. »Sie ist entweder ohnmächtig oder tot«, dachte ich, »umso besser. Besser, sie ist tot, als dass sie langsam dahinsiecht und allen in ihrer Umgebung eine Last ist und ihnen das Leben zur Hölle macht.« Edgar stürzte auf den ungebetenen Gast zu, blass vor Schreck und Wut. Was er zu tun beabsichtigte, kann ich nicht sagen, denn der andere kam sogleich jedem Ausbruch zuvor, indem er ihm die leblos scheinende Gestalt in die Arme legte. »Sehen Sie her«, sagte er, »wenn Sie kein Unmensch sind, helfen Sie zuerst ihr. Danach können Sie mit mir sprechen.« Er ging ins Wohnzimmer hinüber und setzte sich hin. Mr. Linton bat mich um Hilfe, und mit größter Mühe und erst unter Zuhilfenahme der verschiedensten Mittel gelang es uns, sie wieder zu Bewusstsein zu bringen. Aber sie war völlig durcheinander, seufzte und stöhnte und erkannte niemanden. In seiner Angst um sie vergaß Edgar ihren verhassten Freund. Ich nicht. Sobald sich mir eine Gelegenheit bot, ging ich zu ihm und bat ihn inständig zu gehen, indem ich ihm versicherte, Catherine ging es schon besser und er werde am nächsten Morgen von mir hören, wie sie die Nacht verbracht habe. »Ich werde mich nicht weigern, das Haus zu verlassen«, antwortete er, »aber ich werde im Garten bleiben. Und denk daran, Nelly, dass du morgen dein Wort hältst. Ich werde dort unter den Lärchen stehen. Denk daran, denn sonst statte ich euch einen weiteren Besuch ab, ganz gleich, ob Linton da ist oder nicht.« Er warf durch die halb geöffnete Tür schnell einen Blick in ihr Zimmer, und nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass ich ganz offenbar die Wahrheit gesagt hatte, befreite er das Haus von seiner unseligen Gegenwart. In jener Nacht, gegen 12 Uhr, wurde die Tochter, Catherine, geboren. Ein schwächliches 7-Monatskind. Und 2 Stunden später starb die Mutter, ohne das Bewusstsein so weit wiedererlangt zu haben, dass sie Heathcliff vermissen oder Edgar hätte erkennen können.
Irina Wanka las aus Sturmhöhe, Wuthering Heights, heute im Zentrum von Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Nachher mehr Lesung daraus. Mein Gast ist die niederländische Schriftstellerin Anja Danje, gerade übrigens für den International Booker Prize gelonglistet. Und Sturmhöhe gehört zu ihren prägenden Lektüren. Und sie hat das Buch auch selbst in einem mehrfach preisgekrönten Roman aufgegriffen.
I think Wuthering Heights is a religious book.
Ich glaube, Wuthering Heights ist im Innersten ein religiöses Buch. Emily Bronte hatte besondere Gedanken. Ich bin selbst nicht religiös, aber worum sollte es bei so einem Buch denn gehen, wenn nicht um den Sinn der Welt? Das habe ich dann mit meinem Roman zu beschreiben versucht.
Bei Emily Bronte geht's nach dem Tod von Catherine ja weiter. Wir erfahren dann, wie die nächste Generation überlebt und weiterlebt. Und dieses über das Danachschreiben, das machen Sie ja auch in Ihrem Buch, Anja Danje, das Lied von Storch und Dromedar. Sie haben sich eine Figur genommen, die viele Ähnlichkeiten mit Emily Bronte hat. Und auf diese Figur blicken wir in verschiedenen Geschichten durch verschiedene Perspektiven und Zeiten und in den meisten Geschichten sogar nach ihrem Tod.
Well, I read a lot of biographies of Emily Bronte.
Ich habe viele Biografien über sie gelesen, aber es ist nicht viel bekannt. Man muss sich alle möglichen Dinge ausdenken. Die Biografien handeln mehr von ihren Autoren als von Emily Brontë. Emilys Gedichte sprechen oft vom Leben nach dem Tod. Sie interessierte sich für Religion. Sie war die Tochter eines Predigers. Sie fragte sich, was nach dem Tod geschieht. Aber sie hat ja ein Leben nach dem Tod. In all den Biografien und in den Menschen, die ihren Roman lesen. Also handelt mein Buch von Emily Brontë, nachdem sie gestorben ist.
Dazu muss man sagen, die Figur in ihrem Buch heißt nicht Emily Brontë, sondern die heißt Eliza May Drayden. Aber sie ist auch Pfarrerstochter, wie Emily Brontë. Sie hat auch Schwestern. Sie schreibt auch ein merkwürdiges Meisterwerk. Aber sie halten sich ja keineswegs an die biografischen Fakten, sondern sie spielen mit Fiktion, zum Beispiel auch mit so Elementen aus Wuthering Heights. Und sie erzählen viele Geschichten anderer Figuren.
Ich wollte etwas über ihr Leben erzählen, aber Detektiv- oder Archivarbeit, das wollte ich nicht. Wie eine Geschichte erzählen ohne solche Dokumente? Da dachte ich, dann muss es noch einmal geschehen. Deshalb habe ich mir diese Konstruktion ausgedacht. Es könnte sein, dass alles Zufall ist, die ganzen Variationen dieser Motive. Wenn man zurückschaut, kann man überall Parallelen entdecken. Bedeutet das etwas? Ich weiß es nicht.
Ich finde, besonders nah ist ihr Roman an Sturmhöhe dann durch die Stimmung, eine eher düstere und schaurige Grundstimmung. Mögen Sie Schauergeschichten?
I like that, yes.
Ja, die mag ich. Dafür ist Sturmhöhe berühmt, wie bei dem Traum von Kathys Geist, der ans Fenster klopft. Kate Bush singt davon. Es ist eine wunderbare Szene.
Kate Bush hatte nämlich 1978 ihren ersten Nummer-1-Hit mit einem Song namens Wuthering Heights, mit dem sie Cathys Perspektive einnahm. Und überhaupt, dieser Roman hat viele, viele Musiken und Songs inspiriert. Wir sind im Literaturpodcast Buchgefühl und zu Gast ist die niederländische Schriftstellerin Anje Danje. Und wir reden über einen Klassiker und sind auch schon mittendrin in Sturmhöhe von Emily Brontë. Hier jetzt aber auch ein kurzer Ausschnitt aus Anje Danjes eigenem Roman um diese Figur, die so ähnlich ist wie Emily Brontë und vor allem um deren Nachleben. Das Lied von Storch und Dromedar, so heißt dieser Roman übersetzt ins Deutsche, wurde er von Ulrich Vohr und er besteht aus 11 kleinen, lose zusammenhängenden Novellen. Wir begegnen hier Grace und auch Grace erlebt eine schaurige Szene.
Normalerweise ist die Tür zur Küche geschlossen. Jetzt steht sie sperrangelweit offen wie ein schwarzer Schlund. Sie zögert, bevor sie es wagt, diese verlockende Einladung anzunehmen. Sie setzt ihre nackten Füße auf die eisigen Fliesen des Küchenbodens. Sie sind so kalt, dass sie sich nass anfühlen, als hätte Ada gerade gewischt. In der Ecke beim Schrank erkennt sie eine dunkle Gestalt, in der Größe einer sitzenden Frau mit angezogenen Knien. Ihr Herz hämmert wie wild, als sie auf sie zugeht und mit einer tröstenden Gebärde ihre Hand ausstreckt. Etwas Weiches, furchtbar Haariges berührt ihre Finger und mit einem erstickten Schrei macht sie einen Satz nach hinten. Zitternd wartet sie auf das, was nun kommen wird. Die Küche hängt reglos um sie herum, die Uhr im Flur tickt. Nichts passiert. Sie zündet die Lampe auf dem Tisch an. Adas wolliges Umschlagtuch hängt über dem Stuhl neben dem Schrank. Sie weigert sich zu glauben, dass es das ist, was sie gesehen und gefühlt hat. Ihr Hunger ist vergangen. Sie darf nicht einmal an Essen denken.
Musik. Ja, so unheimliche Begegnungen erleben viele Figuren in Anja Danius' Roman, der wie ein großes Labyrinth rund um Motive und Nachleben der britischen Schriftstellerin Emily Bronte gewebt ist. Es spielt zum Beispiel immer das Gerücht eine Rolle, der Sarg der Schriftstellerin sei leer gewesen. Oder ebenfalls immer etwas gruselig sind die wiederkehrenden Konstellationen von zwei Schwestern und einem Mann. Und solche Themen wie lebende Tote oder Besessenheit. Spiegeln Sie damit Wuthering Heights, Anja Daniel?
Yes.
Die Schwestern beziehen sich natürlich auf Emily Brontes Leben, klar. Außerdem gibt es viele Variationen über Sturmhöhe darin. Und auch über Jane Eyre von Emilys Schwester Charlotte. Es verliebt sich jemand in seinen Klavierlehrer und Charlotte Bronte hat sich in Brüssel in ihren Französischlehrer verliebt. Aber man weiß eben gar nicht viel über das Leben der Schwestern, bis auf das, was sie nach ihrem Tod hatten. Auf Papier, in den Biografien. Und im Roman ist ja auch der zweite Teil eine Variation auf den ersten Teil. Und der erste Teil ist sehr verstörend. Sturmhöhe ist ein sehr gestörter Roman.
Und Sie versetzen einen in Ihrem Roman aber auch immer wieder in diese Beklemmung. Man rätselt, wann wird es einen Berührungspunkt geben zu der Ursprungsfigur? Wann kommen die Motive wieder, die ich kenne? Ja, dieser unheimliche Klavierlehrer zum Beispiel, der kommt immer wieder vor.
Emily hat gut Klavier gespielt. Sie mochte Beethoven.
Was hat sich denn eigentlich verändert, dass das Publikum heute sagt, Sturmhöhe ist ein Meisterwerk, aber den Roman am Anfang total abgelehnt hat?
That's a good question. I think Wuthering Heights was not a typical 19th century book.
Gute Frage. Sturmhöhe war nicht typisch 19. Jahrhundert. Es war seiner Zeit voraus. Wussten die Leute, dass es von einer Frau geschrieben war? Oh, das kann nicht sein. Oder ist es von ihrem Bruder geschrieben worden? Es dauerte etwa 40 oder 50 Jahre, bis die Leute begannen, den Roman zu verstehen. Vielleicht auch, weil es ein feministisches Buch ist.
I don't know why that is. Perhaps it's a feministic book.
Sehen Sie Sturmhöhe als feministisches Buch?
Die besten Figuren im Buch sind Frauen. Nelly, die alles erzählt, ist so etwas wie die Hauptperson. Ja, und dann ist da noch Cathy. Und Heathcliff natürlich, aber ich finde, die weiblichen Figuren sind wichtiger im Buch. Und sie sind besser konstruiert. Einige der Männer sind ein bisschen flach, oder?
Flat? I don't know. Not Heathcliff, of course, but...
In neueren literarischen Interpretationen, da wird Heathcliff als Vertreter einer migrantischen Minderheit gesehen, die immer schon benachteiligt wird. Und deshalb muss er sich so fürchterlich rächen. Gehen Sie da mit?
I don't know. I think in the book itself.
Ich weiß nicht. Ich glaube, im Buch steht nicht, dass er schwarz war. Das schreibt sie nicht, sondern dunkel. Ich denke, für sie ist er der Teufel oder so etwas. Der Teufel ist sehr dunkel. Also hat er dunkles Haar und das Gegenstück zu ihm, der Mann, den Cathy heiratet, Edgar Linton, ist blond und hat blaue Augen. Da gibt es einen Kontrast. Heathcliff ist die dunkle Seite und Linton ist die nette Seite.
Dann machen wir jetzt weiter mit der Passage aus Wuthering Heights. Catherine ist tot und Nelly, die Erzählerin, wacht bei ihrem Leichnam. Und sie hat versprochen, Heathcliff die Todesnachricht zu überbringen. Und das macht sie dann auch. Und am Ende stößt Heathcliff seine schreckliche Verwünschung aus.
I think it's one of the best passages of the book.
Das ist eine der besten Passagen des Buches. Sehr dramatisch und gut geschrieben. Und revolutionär, dass eine der Hauptfiguren in der Mitte stirbt, Cathy. Und dann fängt das Buch mit ihrer Tochter wieder von vorne an. Es ist eine seltsame Konstruktion.
Gewiss hätte man nach dem launenhaften und ruhelosen Leben, das sie geführt hatte, daran zweifeln können, ob sie den Hafen des Friedens auch wirklich verdiente. In einem Augenblick kühler Überlegung hätte man vielleicht daran zweifeln können, aber nicht dort, in Gegenwart ihres Leichnams. Er strahlte eine ganz eigene Ruhe aus, die wie ein Versprechen schien für den Frieden der Seele, die ihn einst bewohnt hatte. Der Herr schien eingeschlafen zu sein. Und so wagte ich es, kurz nach Sonnenaufgang das Zimmer zu verlassen und mich in die reine, frische Luft hinauszustehlen. Das Gesinde dachte, ich wäre hinausgegangen, um mir nach der langen Nachtwache die Müdigkeit aus den Gliedern zu schütteln. In Wirklichkeit aber wollte ich Mr. Heathcliff suchen. Ich wollte ihn finden und fürchtete mich zugleich davor. Die schreckliche Nachricht musste ja schließlich überbracht werden, und ich sehnte mich danach, es hinter mich zu bringen. Doch wie ich es ihm sagen sollte, wusste ich nicht. Er war da, das heißt ein paar Meter weiter im Park. Er lehnte an einer alten Esche. Den Hut hatte er abgenommen, und sein Haar war durchnässt vom Tau, der sich an den knospenden Zweigen angesammelt hatte und auf ihn niedertropfte. Er stand wohl schon lange in dieser Haltung, denn ich sah ein Amselpärchen kaum 3 Fuß von ihm hin und her fliegen, das emsig mit dem Nestbau beschäftigt war und sich von seiner Nähe nicht mehr beeindrucken ließ als von einem Stück Holz. Als ich näher kam, flogen sie davon, und er hob den Blick und sagte: »Sie ist tot. Ich habe nicht auf dich gewartet, um das zu erfahren. Steck dein Taschentuch weg und heul mir hier nichts vor. Hol euch doch alle der Teufel. Eure Tränen braucht sie nicht.« Ich weinte ebenso sehr um ihn wie um sie. Manchmal haben wir Mitleid mit Menschen, die dieses Gefühl weder für sich selbst noch für andere aufbringen. Und gleich als ich ihm ins Gesicht sah, hatte ich begriffen, dass er von dem Unglück wusste. Und da schoss mir der aberwitzige Gedanke durch den Kopf, sein Herz sei nun demütig geworden und er bete, denn seine Lippen bewegten sich und sein Blick war zu Boden gerichtet. »Ja, sie ist tot«, antwortete ich, unterdrückte mein Schluchzen und trocknete mir die Wangen. »Und ist jetzt im Himmel, hoffe ich, wo wir alle mit ihr vereint sein werden, wenn wir uns das nur eine rechte Warnung sein lassen und unseren üblen Neigungen abschwören, um dem Guten zu folgen.« »Hat sie es sich denn eine rechte Warnung sein lassen?«, fragte Heathcliff und setzte versuchsweise ein höhnisches Grinsen auf. »Ist sie etwa wie eine Heilige gestorben? Los, erzähl mir, wie sich alles wirklich zugetragen hat. Wie hat...« Er versuchte, ihren Namen auszusprechen, doch es wollte ihm nicht gelingen, und mit zusammengepressten Lippen focht er einen stillen Kampf mit seiner inneren Qual aus und wehrte zugleich mit einem stechenden und wilden Blick mein Mitgefühl ab. »Wie ist sie gestorben?«, fuhr er endlich fort und musste trotz seiner sonstigen Unerschrockenheit hinter sich einen Halt suchen, denn nach diesem Kampf zitterte er nun wider Willen am ganzen Körper bis in die Fingerspitzen. Sie stieß einen Seufzer aus und streckte sich, wie ein Kind, das kurz erwacht und gleich darauf wieder in Schlaf sinkt. 5 Minuten später spürte ich noch ein schwaches Pochen ihres Herzens und dann nichts mehr. »Und sag, hat sie noch einmal von mir gesprochen?«, fragte er zögerlich. »Sie hat ihr Bewusstsein nicht ein einziges Mal wiedererlangt. Nachdem sie gegangen waren, hat sie niemanden mehr erkannt«, sagte ich. »Sie liegt da mit einem süßen Lächeln auf ihrem Gesicht, und ihre letzten Gedanken wanderten zurück zu glücklicheren Tagen. Ihr Leben endete in einem lieblichen Traum. Möge sie in der anderen Welt ebenso sanft erwachen.« »Möge sie in Qualen erwachen«, schrie er mit erschreckender Heftigkeit, stampfte mit dem Fuß auf und stöhnte in einem plötzlichen Anfall unbezähmbarer Leidenschaft. »Zum Teufel auch! Sie hat bis zum Ende gelogen! Wo ist sie? Dort nicht? Im Himmel nicht? In der Verdammnis nicht? Wo dann? Du hast gesagt, meine Leiden sind dir gleichgültig. Und ich bete nur noch um eines, solange bis mir die Zunge erlahmt. Catherine Earnshaw, mögest du keinen Frieden finden, solange ich am Leben bin. Du hast gesagt, ich hätte dich getötet. Gut, dann soll dein Geist mich jetzt heimsuchen. Die Opfer suchen ihre Mörder heim. Ich glaube, nein, ich weiß, dass Gespenster auf der Erde umgegangen sind. Sei immer bei mir, nimm jede Gestalt an, die dir gefällt. Treib mich zum Wahnsinn. Nur lass mich nicht in diesem Abgrund, wo ich dich nicht finden kann. Oh Gott, es ist unaussprechlich. Ich kann nicht ohne mein Leben leben. Ich kann nicht ohne meine Seele leben.« Er schlug seinen Kopf gegen den knorrigen Baumstamm, verdrehte die Augen und heulte, nicht wie ein Mensch, sondern wie ein wildes Tier, das mit Messern und Speeren zu Tode gehetzt wird. Ich bemerkte einige Blutspritzer auf der Baumrinde. Und auch seine Hände und seine Stirn waren von Blut befleckt. Wahrscheinlich war die Szene, deren Zeugin ich war, nur die Wiederholung vieler anderer, die sich in der Nacht hier abgespielt hatten. Sie vermochte kaum, mein Mitleid zu erregen. Sie stieß mich eher ab. Dennoch zögerte ich, ihn in diesem Zustand zu verlassen. Doch in dem Augenblick, da er sich wieder so weit gefasst hatte, um zu bemerken, dass ich ihn beobachtete, befahl er mir mit Donnerstimme zu gehen, und ich gehorchte. Es lag nicht in meiner Macht, ihn zu beruhigen oder zu trösten.
Irina Wanka las aus Emily Brontës Roman Sturmhöhe, Wuthering Heights im Original. Regie Axel Vostri. Die Übersetzung stammt von Michaela Messmer, zu finden bei DTV. Ganz vielen Dank an die niederländische Schriftstellerin Anje Danje, mit der ich hier heute über diesen Klassiker reden konnte und die selbst einen facettenreichen Roman mit Motiven aus Emily Brontës Leben und Roman geschrieben hat. Auch über dieses Buch haben wir gesprochen. Es heißt Das Lied von Storch und Dromedar, erschienen im Verlag Friedenauer Presse, übersetzt von Ulrich Vohr. Ja, und danke, dass Sie wieder dabei waren. Buchgefühl gibt's ja immer freitags neu in ARD Sounds und in der nächsten Ausgabe dann mit dem amerikanischen Schriftstellerstar T.C. Boyle, der zum amerikanischen Jubiläum in die Zukunft der USA blickt. Bis dahin sagt Judith Heidkamp.
Sounds.
Überall in Deutschland war Gärung, Willkür, Wirrwarr, Elend. Der Dollarkurs kletterte in Ziffern, die für den Mann von der Straße leere Begriffe waren. Das Pfund Brot kostete Milliarden. In München die wahrhaft Deutschen triumphierten.
Schon 1930 erschien Leon Feuchtwangers Roman Erfolg. Eine hellsichtige Satire auf seine Heimat Bayern Anfang der 1920er Jahre, auf den wachsenden Nationalismus, über den Aufstieg des streng gescheitelten Monteurs Rupert Kutzner und seiner Partei Die Wahrhaft Deutschen.
Der Stadt unterdessen feierten die Wahrhaft Deutschen ihren leichten Sieg, verhafteten anhand einer schwarzen Liste Parteifeinde aller Art, Abgeordnete und Stadträte der Linken, Juden in gehobener Stellung.
Feuchtwangers Schlüsselroman zeigt, wie eine junge Demokratie von innen erodiert, durch Politikverdrossenheit, Sehnsucht nach starker Führung, Opportunismus. All das bekommt Dr. Martin Krüger zu spüren. Den konservativen Kräften lästig, wird dem unkonventionellen Museumsdirektor ein Meineidsprozess angehängt. 3 Jahre Gefängnis.
Er hatte nicht gelogen. Er hatte das Mädchen an jenem Abend wirklich nicht in ihre Wohnung hinaufgebracht.
Doch Krüger hat Freunde, die für seine Begnadigung kämpfen. Leon Feuchtwanger, Erfolg. Ein Roman gegen den braunen Spuk. In 8 Folgen, gelesen von Percy Adlon. Zu finden im Feed Kult, Klassiker als Hörbücher. Nur in ARD Sounds.